Guten Tag, Dan T. Nguyen, Theaterregisseur, Schauspieler, Essayist, Sänger und Autor gemeinsam mit Iraklis Panagiotopoulos von dem Theaterstück und dann später Hörspiel Sonnenblumenhaus. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, schön, danke für die Einladung.
Also bevor wir zum Inhalt des Stücks kommen, wie kam Sonnenblumenhaus überhaupt zustande? Also wolltet ihr vom Anfang an ein Stück über das Pogrom in Lichtenhagen machen?
Also das wollten wir zu Beginn gar nicht. Wir sind durch Zufall darauf gestoßen. Also das Pogrom von Lichtenhagen, die Recherche hat so 2010, 2011, 2010 hatten wir so die ersten Gedanken gehabt und dann 2011, 2012 haben wir uns auf die Recherche gemacht. Da hatten wir eigentlich zu Beginn gedacht, wir machen ein Stück über menschlichen Wahnsinn und haben dann gemerkt, also in der Recherche über menschlichen Wahnsinn, da sind wir auf Lichtenhagen gestoßen, was ich auch selbst so 2010, 2011 vollkommen vergessen hatte. So ist es zu Beginn entstanden. Wir hatten eigentlich nicht vorgehabt, also es war nicht die Grundidee, Lichtenhagen zu haben, sondern das Thema des menschlichen Wahnsinns und menschliche Abgründe hat uns zu Lichtenhagen geführt.
Im Vordergrund vom Sonnenblumenhaus steht die Perspektive der vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen, der Überlebenden von dem Pogrom. War es schwierig, sozusagen ins Gespräch zu kommen oder die Erfahrungen von Zeitzeuginnen, von Überlebenden zu sammeln?
Also ja, es stimmt, die im Vordergrund stehen die Zeitzeuginnenberichte der vietnamesischen VertragsarbeiterInnen. Das muss ich genau nochmal betonen, weil wir andere Stimmen von Zeitzeuginnen und Überlebenden nicht haben. Zum Beispiel die gesamte Roma-Community kommt nicht vor. Das ist eine generelle Schwäche, beziehungsweise kann Sonnenblumenhaus diese Lehre, also das Stück oder das Hörspiel, das deckt es nicht ab. Das muss etwas, ein anderes Format noch nachholen. Also ich würde mal sagen, Betroffenenarbeit, also Arbeit mit Zeitzeuginnen, braucht sehr viel Vertrauensarbeit. Wir sind durch Deutschland gereist und haben uns mit Menschen unterhalten und wir haben uns wirklich auf die Suche gemacht nach Menschen, die damals das erlebt haben. Und ich würde sagen, dass ich einen strategischen Vorteil hatte. Ich kann nämlich Vietnamesisch sprechen. Das ist, die Arbeit mit Zeitzeuginnen war damals deswegen für mich erleichtert. Und das Zweite ist, dass ich aus einer zweiten Generation vietnamesischen Community komme. Das bedeutet, dass mir einige Leute ihre Geschichte auch gegeben haben als Auftrag, dass ich das für die nächste Generation sammle. Daher würde ich sagen, es war so eine Mischung. Es war einerseits schwierig für mich, einfach Kontakt zur Rostocker Stadtgesellschaft zu bekommen, weil ich ja in Hamburg lebe und hier ja auch größtenteils arbeite und hier das Flugzeugplasma-Festival zum Beispiel leite. Aber was dann doch mir sehr erleichtert hat, war, dass die vietnamesische Community in Rostock, also die ich getroffen habe, sehr, sehr offen gewesen ist, mit mir zu sprechen.
Also die Erzählungen, die Erfahrungen wurden transkribiert und die sind auch anonymisiert worden. Warum?
Auf Bitten. Zwei Gründe waren da wesentlich. Das erste ist, dass es schlechte Erfahrungen gegeben hat mit Veröffentlichen von Interviews mit Klarnamen. Also ein Zeitzeuge hat erzählt, dass er dann im Anschluss, wenn er ein Interview gegeben hat, dann in Rostock dann noch verprügelt wurde im Anschluss oder er nochmal verfolgt wurde, sodass es ihm sehr, sehr wichtig war, dass sein Name nicht gezeigt wird. Und dann haben wir auch erfahren, dass, also der Vorwurf steht zum Beispiel von journalistischer Seite, dass Interviews oder Zeitzeuginnenberichte verfälscht wurden oder nicht so wie sie es, also da ohne Rückkopplung nochmal mit denen einfach veröffentlicht wurde, sodass die auch gesagt haben, wir haben kein Vertrauen größtenteils zu den Medien, sodass wir hier für ein Theaterstück, für ein Hörspiel das machen, aber wir wollen anonymisiert werden. Der zweite Grund ist, dass einer der Zeitzeugen erzählt hat, dass er Buddhist ist und es eine klar eine Gefahr besteht, dass wenn man ihn als Namen nennt, dann, dass man das Schicksal individualisiert, dass man denkt, das ist entweder die Geschichte, die nur er erlebt hat oder eine vietnamesische Geschichte ist. Und was ihm wichtig war zu zeigen, war, dass es eine Geschichte, eine menschliche Geschichte sein muss. Fern von Community, es soll eine Geschichte, eine menschliche Geschichte sein, die nicht nur Vietnamesen interessieren soll, sondern auch alle Menschen.
Also Sonnenblumenhaus beginnt nicht in Rostock, beginnt eigentlich in Vietnam mit den Erinnerungen von den ProtagonistInnen von dem Vietnamkrieg. Was war der Grund von dieser Wahl?
Das wollten sie selbst so. Wir sind auch hingegangen, damals komplett naiv und wollten eigentlich nur etwas über das Pogrom hören. Und sie haben geantwortet, wir wollen dir zeigen, wie wir, was wir Menschen wir sind. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der wesentlichen Probleme, wenn wir zum Beispiel auch über Erinnerungskultur sprechen. Wenn wir wirklich die Menschen entscheiden lassen würden, was sie uns erzählen würden, dann würden sie vielleicht eventuell ganz andere Geschichten erzählen. Sie wollten unbedingt uns erzählen, was sie für Menschen sind. Und sie wollten nicht wahrgenommen werden als Menschen, die religiösen Haken überlebt haben, sondern sie wollten als Menschen in ihrer gesamten Geschichte wahrgenommen werden. Und da spielt die Kindheit in Vietnam eine große Rolle, das Leben in der ehemaligen DDR als Vertragsarbeiterin und dann eben halt dann die Wendezeit und die Transformationszeit. Sie wollten als Persönlichkeit mit einer Gesamtgeschichte wahrgenommen werden und das haben wir versucht, so gut wie möglich zu respektieren.
Also in der Debatte, in der Diskussion über das Pogrom in Lichtenhagen, da spielt auch das Thema Verhalten von der Polizei, Verhalten von der Politik eine Rolle. Welche Rolle spielt das im Stück, im Sonnenblumenhaus? Also wird es thematisiert und wie?
Also im Stück kommen sie sehr wenig vor. Also in den Zeitzeugenberichten, weil Polizei und Politik sehr wenig für diese Menschen getan hat, also aus der Perspektive der Zeitzeugen. Und das ist vielleicht total wichtig zu verstehen, diese Menschen kommen nicht vor, weil man begegnet diesen Menschen nicht. Nur in der Erinnerungskultur bei Jahrestagen treffen, also findet sozusagen eine Begegnung. Also es gibt zwei Begegnungen mit Politik zum Beispiel. Eine Begegnung ist, wenn die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen evakuiert werden. Und dann eigentlich erst bei den großen Jahrestagen, insbesondere beim 20. Jahrestag. Da die Polizei kommt nur vor als eine Instanz, die nicht oder kaum eingreift und eigentlich diese Menschen zurücklässt und als eine Leerstelle, dass sie müssen also ihr eigenes Überleben sichern und sie fliehen über das Dach des Sonnenblumenhauses. Und Politik und Polizei erscheint in ihrem Nichterscheinen.
Also wenn wir auf die Rezeption blicken, wie ist Sonnenblumenhaus beim Publikum angekommen? Und gleich als Anschlussfrage würde es mir interessieren, ob es Unterschiede zwischen Theaterstück und Hörspiel gab.
Das Stück ist ja schon relativ alt und auch das Hörspiel ist relativ alt. Also es hat, ich würde gar nicht sagen, dass das Hörspiel per se eine Rezeption hatte, sondern das ging mit den Jahren. Also ich kann sagen, die Premiere 2014 im damals Museum für Völkerkunde in Hamburg, im Mark heutzutage, hat niemanden großartig interessiert. Es waren ungefähr 8 Leute da anwesend. Auch die weiteren Veranstaltungen waren einer ähnlichen Größenordnung. Auch die Frage in Sachen Rezeption bezüglich, also Fördergelder zu bekommen, haben wir eigentlich durch Telefongespräche erfahren, dass die unterschiedlichen Jurys entschieden haben, dass die Aufarbeitung, in der Zeit von 2010, 2011, 2012 wurde entschieden, dass man eigentlich nicht die soziale Relevanz einer Aufarbeitung gesehen hat, in den unterschiedlichsten Jurys bundesweit gesehen. Das hat sich später verändert. 2015 haben wir dann entschieden, ein Hörspiel daraus zu machen. Und dieses Hörspiel haben wir als Internetversion sozusagen freigegeben, weil wir gedacht haben, dass es, also irgendwie müssen wir das aufnehmen, aber wahrscheinlich wird es nicht sonderlich viele Leute interessieren. Was aber dann geschehen ist, ist in dem Zuge während dieser Arbeit einfach so die, also Migrationsbewegungen aus Afghanistan, aus Syrien, aus unterschiedlichsten afrikanischen Ländern, auch, dass das plötzlich so ein großes Thema wurde. Und nicht nur das, die Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte haben dann plötzlich stattgefunden in diesem Zuge der und das Erstarken der Rechten sowohl in den Landes- als auch in den Bundesparlamenten. Das hat dazu geführt, dass Zeitungsberichte wieder auf Rostock und auf Hoyerswerda zurückgekommen sind. Also und da hatte das Hörspiel plötzlich ein Revival gehabt. Und plötzlich wurde es viel gehört und es wurde insbesondere von einer linken aktivistischen Szene sehr häufig gehört und weiterverteilt. Und in diesem Zug wurde es plötzlich interessant auch für Theater wieder. Wir hatten es dann insbesondere in freien Theatern gespielt, unter anderem in der Brotfabrik Berlin, aber auch in freien, also alternativen Zentren in Leipzig, in Techno-Clubs. Wir hatten plötzlich auch Schulaufführungen. Und dann haben wir das im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg aufgeführt, mehrfach. Und dieses Stück wird sozusagen, also wo es 2014, 2015 so gut wie niemanden interessiert hat, jetzt 2020, 21 und 22 wird es mehr jetzt gespielt und gezeigt. Es gehört mittlerweile zu den erfolgreicheren freien, also Kunstproduktionen, die es gerade gibt. Normalerweise ist nach einigen Aufführungen eine freie Produktion abgespielt. Wir spielen es jetzt mittlerweile seit 7 Jahren. Der Unterschied zwischen Hörspielversion und Theaterversion ist vielleicht die Nähe der Menschwerdung. Also einige Leute, wenn sie die Theaterversion halt sehen, sehen zum ersten Mal Menschen zu den Stimmen und das empfinden einige Leute dann nochmal etwas anders und nochmal intensiver. Das würde ich sagen, ist der große Unterschied zwischen der Hörspielversion und der Theaterversion.
Du hast schon Erinnerungen angesprochen. Also du bist 1984 geboren, du hast im Westen gelebt, du lebst in Hamburg. Also 1992 warst du eigentlich ein Kind noch. Wie hast du das Pogrom in Lichtenhagen wahrgenommen?
Ich habe es eigentlich nur in der Rückschau wahrgenommen. Ich kann mich nur noch an Feuer erinnern und an Fernsehbilder aus der Kindheit. Also wir sind ja in Langewehe und beziehungsweise in Düren, also im tiefsten Westen aufgewachsen. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass in den 90er Jahren wir als Reaktion auf Lichtenhagen hatten wir Knüppel und an den Betten, um uns vor Nazis zu schützen. Das liegt auch einfach daran, dass unser, also ich bin Kind geflüchteter und meine Kindheit habe ich in Asylbewerberheim und in Sozialwohnungen verbracht und da gab es sehr häufig Steine gegen unser Haus und auch, ich nenne es mal, Autos, die vorbeigefahren sind, gehupt haben und Deutschland den Deutschen gerufen haben. Und in diesem Kontext habe ich noch Rostock-Lichtenhagen im Kopf. Eher als eine Zeit, in der so etwas passiert.
Und hat dann die Auseinandersetzung mit dem Pogrom für das Stück etwas geändert?
Für mich? Ja, sehr. Also ich muss auch dazu sagen, ich komme aus einer anderen Community als die VertragsarbeiterInnen in der ehemaligen DDR. Die meisten Menschen, die sozusagen als Bootsgeflüchtete in den Westen gekommen sind, das waren Menschen, die vor den Auswirkungen des Kommunismus halt in Vietnam geflohen sind. Und also ich muss sagen, ich war ja total, ich würde mal sagen, Westum. Also ich habe nichts über die DDR gewusst zu der Zeit, das muss ich wirklich sagen. Und dann waren da Menschen, die haben mir ihre gesamten Lebenserfahrungen, ihr Wissen weitergegeben. Das hat mich sehr stark beeinflusst und beeindruckt. Und das hat dazu geführt, dass ich mein Leben damit jetzt bis heute verbringe, mit Arbeit mit Zeitzeuginnen. jetzt auch mit Menschen, die Halle überlebt haben, die auch Mölln überlebt haben, dass mich also in der Kulturarbeit, also das antirassistische Kuratieren und Produzieren, ja, das habe ich zu meinem Beruf gemacht und jetzt hier ein Team erstellt und jetzt sind wir dabei. Also wir, das Flutoplasma Festival hat also, das hat das fußt auf die Arbeit mit dem Sonnenblumenhaus. Also ich muss sagen, es hat mein Leben verändert.
Du hast geschildert, wie deine Erfahrungen in den 90er, wie es für dich und für deine Familie auch war. Haben diese Erlebnisse, haben diese Erfahrungen Spuren hinterlassen?
Oh ja. Also das, die Auswirkung von des Stückes Sonnenblumenhauses war ja auch nicht nur eine gute. Also ich habe im Anschluss, also ich kriege regelmäßig Morddrohungen auf Basis und insbesondere am Anfang von Sonnenblumenhaus, aber dann auch auf meine Arbeit als Festivalleiter und andere Arbeiten, die ich mache. Und ich muss sagen, dass ich aufgrund meiner Kindheits- und Jugenderfahrungen, also ich bin da ein bisschen anders vorbereitet, sagen wir so. Also weil ich schon, also dass während einige Leute sehr schockiert waren, als zum ersten Mal publik wurde, dass ich als Künstler Morddrohungen erhalte, aufgrund meiner Arbeit mit Zeitzeuginnen, das hat viele Leute schockiert. Es hat mich in dieser Form nicht schockiert, weil das mich mein Leben lang begleitet hat. Es hat, glaube ich, in meiner persönlichen Auseinandersetzung dazu geführt, dass ich weiß, dass ich damit jetzt nicht aufhören werde. Also ich glaube, ein bisschen jede Morddrohung, jede auch Verstümmelungsdrohung, die ich erhalte, führt eher dazu, dass es mich bekräftigt, dass ich weitermachen muss und dass unser Team hier weitermachen muss, damit wir eine gemeinschaftliche Gesellschaft werden können, dass ich da teilhaben muss, dass es so wird.
Es gibt auch in der Diskussion, in der Debatte, also manche sagen, das Pogrom in Lichtenhagen war ja nicht so schlimm, weil kein Mensch gestorben ist. Wie siehst du das?
Also erstens ist es eine Verharmlosung. Die Frage ist, muss ein Mensch sterben, um die also das Moralische beziehungsweise auch ja die Massivität anzuerkennen und auch das Trauma anzuerkennen. Weiterhin, glaube ich, müssen wir uns die Frage stellen, warum kein Mensch da gestorben ist. Es gibt eine Sache, die mich massiv beeindruckt hat. Das war eine Person, die hat mir erzählt, dass sie im Vietnamkrieg Soldat gewesen ist. Und es waren so einige, die schon in der Kindheit in Vietnam, also so ja, in Kämpfen oder in zumindest in Notfallplänen und auch also Sicherungsstrategien und Evakuierungsstrategien, Napalm-Bombardements, also die sind damit aufgewachsen. Und vielleicht, wenn ich mir die Leute anhöre, die dann sagen, ja, das ist kein Problem gewesen, wir sind damit aufgewachsen, uns zu evakuieren, müssen uns vielleicht der Frage stellen, dass eventuell kein Mensch gestorben ist, weil diese Menschen gewisse Kindheitserfahrungen haben und mit bestimmten Evakuierungen und bestimmten Leid und Traumata aufgewachsen sind. Und das gehört wahrscheinlich zum Komplex Lichtenhagen dazu. Und dadurch war es uns total wichtig, auch in dem Hörspiel die Erfahrung aus dem Vietnamkrieg zu zeigen, weil die solche Erfahrungen auch beschreiben, wie sie aufgewachsen sind. Und vielleicht müssen wir da auch hingehen, wenn wir über Lichtenhagen reden und denken, dass eventuell niemand gestorben ist, weil diese Menschen im Krieg Vorerfahrungen haben und stellenweise, also im Stück kommt auch vor, die hatten nicht große Angst zu sterben. Sie hatten eher große Angst, stellenweise Menschen umbringen zu müssen, um sich selbst zu beschützen. Das ist eine vollkommen andere Erzählung bezüglich des Überlebens des Pogroms.
Das Pogrom jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal. Was würdest du dich bei der Erinnerung, bei dem Gedenken an Lichtenhagen 1992 wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir weniger eine Eventisierung des Gedenkens haben. Also wir hangeln uns an Gedenken an Jahrestagen ab und insbesondere an Runden- oder Fünferjahrestagen. Der 20. Jahrestag ist groß, dann der 25., vielleicht der 30. wird eventuell groß, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und dazwischen passiert nicht sonderlich viel. Es gibt keine Nachhaltigkeit des Erinnerns und Gedenkens. Es gibt keine Nachhaltigkeit des Aufbaus eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Und das ist, glaube ich, das ist furchtbar für das Erinnern und für das Stadtgefüge.
Danti Nguyen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.